Ihr dürft Matthäus Evangelium Kapitel 3 aufschlagen heute Morgen. Letztes Mal haben wir gelesen, wie Gott seinen Messias Jesus beschützt hat, als er so 1,5 Jahre alt war. Und wir haben gelesen, dass er als Flüchtling gewohnt hat in Ägypten. Und dass Gott ihn dann zurückgebracht hat nach Nazareth. Und wir sind letztes Mal auch so einer Gruppe von Sterndeutern begegnet. Und jetzt zu Beginn von Kapitel 3 lesen wir in jenen Tagen. Das ist so ungefähr 30 Jahre später. Jetzt. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo der Messias, der von Gott gesandte Retter, der König der Juden, seinen Dienst beginnen wird. Aber bevor er die Bühne betritt, tritt sein Herold, wenn wir so sagen wollen, der Herold des Königs auf und kündigt sein Kommen an. So wie Gott es verheißen hat durch den Propheten Maleachi. Der hat gesagt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Maleachi war der letzte Prophet des Alten Testaments. Eigentlich der vorletzte, den letzten werden wir heute sehen. Aber letzte im Alten Testament. Und dann war 400 Jahre lang Stille. Kein prophetisches Wort an das Volk. Und jetzt 400 Jahre zum ersten Mal wieder eine prophetische Stimme unter Gottes Volk. Und es ist ein sehr interessanter Mann. Ein Nachkomme von Aaron, ein Priester. Aber er war so ganz anders, als sich die Leute den Priester vorgestellt haben. Der hat nicht in die Box gepasst. Und oft ist es bei uns auch so. Oft spricht Gott zu uns durch Menschen, von denen wir es nicht erwarten würden. Und ich möchte euch da ermutigen, offen zu sein. Gott kann durch jeden zu uns sprechen. Hat einen Esel verwendet. Kann durch jeden Menschen sprechen. Aber dieser Priester, um den es heute ging, der schwamm so total gegen den Mainstream. Der war der ultimative Hippie, hat in der Wüste gelebt. Im Vers 4 lesen wir, er trug Klamotten aus Kamelhaar, also sehr rustikal, sehr rau. Er hatte einen ledernen Gürtel, so im Stil von dem großen Propheten Elia. Und er hätte jedes Dschungelcamp gewonnen, weil der hat Heuschrecken gegessen und wilden Honig. Und das war koscher übrigens, Heuschrecken zu essen, also braucht keine Hemmungen davor zu haben. Damit wäre auch total so im neuesten modernen Trend gelegen, denn ich habe gelesen, dass es so modern heute Insekten zu essen, das ist im Kommen. Also wenn du cool sein willst, wenn du so richtig hip sein willst, solltest du das vielleicht mal probieren, mal überlegen. Ich habe rausgefunden, es gibt ganze Webshops, wo sie diese Tierchen verkaufen und gibt sogar Restaurants und Kochbücher, wie man die zubereiten kann. Werden angepriesen als besonders nahrhaft und umweltbewusst. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen, euch ein paar Beispiele mitzubringen, so als Einstimmung heute. Und wenn ich das Ganze früher entdeckt hätte, dann hätte ich wirklich ein paar von den Dingern bestellt und hätte sie so durch die Reihen gehen lassen, zum Snacken ein bisschen. Aber ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, was man da alles Tolles tun kann. Hier, man kann die roh essen zum Beispiel oder so. Ohne Beilagen, aber es geht auch mit Salat. Oder mach mal das nächste rein. Ich glaube, das ist, ja, lecker, oder? Wäre das nicht was? Heute fürs Potluck eine Einstimmung. Und man kann das Ganze auch italienisch zubereiten. Ich glaube, das ist das nächste. Oder die mexikanische Variante. Ja, lecker mit Dip. Und ich glaube, jetzt kommen wir schon zum Nachtisch bei den nächsten. Ja. Mach mal das nächste rein, hier für die Kinder. Oder eine Anregung für die Trude zum Abschluss. Das wäre doch mal was ganz was Neues, oder? Also, so, jetzt sind wir alle wach. Sind wir bei der Sache, jetzt können wir unseren Abschnitt lesen. Lasst uns lesen, die ersten 6 Verse. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist es, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da gingen zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Es kommen von Johannes dem Täufer, war von mehreren alttestamentlichen Propheten vorhergesagt worden. Hier haben wir ein Zitat von Jesaja. Jesus hat uns gesagt, Johannes ist der größte Prophet des Alten Testaments, der größte von allen. Und doch war er so ganz anders, hat nicht so in die Schublade gepasst. Der hat offensichtlich auch keine Bücher über moderne Gemeindewachstumsstrategien gelesen, denn Leute, wo würdet ihr predigen, wenn ihr die Menschen erreichen wollt? Wahrscheinlich eher dort, wo die Menschen sind, in der Stadt. Johannes war draußen in der Wüste, später am Jordanfluss. War nicht so der ganz sucherfreundliche Ansatz. Er hat auch keine Umfragen gemacht, was die Leute gern so haben wollen in der Gemeinde, was sie sich wünschen, die Ungläubigen. Hat auch keine große Show angeboten. Ich meine, die Menschen würden vielleicht für einen Zirkus oder für ein Konzert in die Pampa fahren. Hat er auch keine Zeichen und Wunder angeboten. Wir wissen von keinem einzigen Wunder, das Johannes getan hat. Hat auch nicht irgendwie eine ganz neue, außergewöhnliche Lehre oder so eine Welle mitgebracht. Das ist oft so ein Druck auf Bibellehrern oder auf Predigern, so ähnlich wie bei den Akademikern auf der Uni, Wissenschaftlern, immer originell zu sein, was Neues zu bringen. Na, du kannst keine Dissertation über was Altes schreiben, es muss immer irgendwas Neues sein. Und irgendwie ist auch im Reich Gottes manchmal dieser Druck da, es muss irgendwas Neues sein, originelle Einsichten, neue, tiefere Einsicht, irgendwas, was noch nie jemand in der Kirchengeschichte, in der Bibel gesehen hat. Das wäre für mich das erste Warnsignal, wenn jemand was sieht, was noch nie jemand gesehen hat, die letzten 2000 Jahre, dann muss man sich erstmal selber hinterfragen, glaube ich. Und es prüfen wir an Gottes Wort. Der Johannes hatte auch nicht Facebook oder Twitter oder WhatsApp. Das Einzige, was er tat, er predigte. Es erinnert mich an das, was der Apostel Paulus seinem Schüler, dem Timotheus, aufgetragen hat. Er schreibt ihm im 2. Timotheus Kapitel 4, predige das Wort. Das war die Priorität seines Dienstes. Predige das Wort, steh bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Wenn die Leute es hören wollen und wenn sie es nicht hören wollen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Predige das Wort. Denn aus Hebräerbrief Kapitel 4 wissen wir, das Wort Gottes ist schärfer, also ist lebendig und es ist wirksam und es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch so die Scheidung zwischen Seele und Geist, das was menschlich ist und das was göttlich ist, geistlich ist, sowohl der Gelenke als auch des Magens, und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Durch das Wort Gottes kommt der Glaube, Römer 1, Vers 17. Der Glaube ist aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ganz besonders das Wort des Evangeliums hier. Paulus hat geschrieben, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl der Juden zuerst als auch dem Griechen, der Nichtjuden. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Gottes Wort hat Kraft und wir glauben an die Macht von Gottes Wort, an die lebensverändernde Kraft von Gottes Wort. Gottes Wort hat Kraft, Herzen zu berühren und Klarheit zu schenken und uns zu verändern. Vielleicht nicht von einem Augenblick so instant auf den anderen, aber wenn wir Gottes Wort beständig in uns aufnehmen und unser Denken erneuern und es ausleben, wenn wir Jesus betrachten in seinem Wort, 2. Korinther Kapitel 3, dann werden wir verändert in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es durch den Geist geschieht. Also Gottes Wort ist das Schwert des Geistes, das Instrument in der Hand des Heiligen Geistes, um uns zu formen in das Bild von Jesus. Und das ist unser Endziel und das ist sein Masterplan für unser Leben, dass wir Jesus ähnlich werden. Wie gesagt, im 2. Timotheus 3 heißt es, damit wir richtig sind für jedes gute Werk ausgerüstet. Deswegen verbringen wir so viel Zeit im Wort Gottes. Und das ist, was der Pastor Chuck Smith, der Pastor von der ersten Calvary Chapel, uns vorgelebt hat. Als die ganze Welt, charismatische Welt zumindest, durch diese verschiedenen Wellen ging, die da in den, weiß nicht, 70er, 80er Jahren durch die Christenheit geschwappt sind, von Kansas City Prophetenbewegung bis zur Heilungsbewegung und innere Heilungsbewegung und diese Zeichen- und Wunderwelle, Toronto-Segen, Lachen im Geist, Bellen im Geist, was weiß ich was im Geist, Umfallen im Geist, Zeichen und Wunder, Wort des Glaubens, positives Bekennen, Dämonen aus Christen austreiben, Flüche, die über Generationen vererbt werden, all diese seltsamen Sonderlehren, die durch die Christenheit geschwappt sind. Und die Leute sind zum Pastor Chuck gekommen und haben gesagt, wir müssen mitsurfen mit diesen Wellen. Und es gab Calvary Chapel Pastoren wie den John Wimber zum Beispiel, die sich dann der Vineyard-Bewegung angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir müssen uns mehr ausstrecken nach diesen Dingen und nach Erfahrung. Und so die Philosophie von denen war, wir lassen uns voll in diese neuen Dinge rein und dann irgendwann rudern wir ein bisschen zurück und behalten das Gute fest. Das Problem war natürlich, dass auf dem Weg dorthin viele Menschen von dem Schlechten verletzt worden sind in diesen Dingen. Und Pastor Chuck ist immer einfach an Gottes Wort geblieben. Egal, lass die Leute machen, was sie machen. Wir bleiben an Gottes Wort, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und sie haben auch Wunder erfahren und auch Heilungen erlebt und Geistesgaben erlebt. Aber das war nie die Priorität. Und wenn er fertig war, einmal durch die Bibel zu gehen, dann hat er wieder von vorne begonnen. Zweites, drittes, viertes, fünftes Mal. Ich weiß gar nicht, wie oft er mit seiner Gemeinde durch die Bibel studiert hat. Und ich muss sagen, die Calvary Chapel Gemeinschaft ist relativ heil geblieben während all dieser Jahre, als diese Wellen durch die Christenheit geschwappt sind und zigtausende Seelen sind gerettet worden und viele, viele Leben verändert worden. Seit dieser ersten Chapel sind so ungefähr 2.500 neue Gemeinden gegründet worden. Und diese Gemeindebaugurus sind zu Pastor Chuck gekommen und haben gefragt, was ist das Geheimnis eures Erfolges? Und er hat gesagt, wir lernen einfach Vers für Vers durch Gottes Wort und vertrauen auf das Wirken von Gottes Geist. Und die haben gesagt, ah, das glauben wir nicht, es muss mehr geben. Und er sagt, nee. Es ist interessant, dass John Wimber zum Beispiel nach all diesem Wellenreiten wieder zurückgekehrt ist zu diesen alten guten Wegen. Nicht zur Calvary Chapel Bewegung, aber das ist ja auch gar nicht wichtig. Aber ich war kurz bevor er gestorben ist in seiner Gemeinde, da war ich gerade in Kalifornien. Und es war wie bei uns, haben einfach Lobpreis gemacht, einfach Vers für Vers durch Gottes Wort gelehrt hat er und es war erbauend. Es war gut. Und ich bin dankbar für dieses Erbe, diese Beständigkeit in Gottes Wort. Und ich bin dankbar, dass ich Gemeindebau nicht irgendwie durch Unterhaltung oder Show oder Programme machen muss, dass ich nicht jede Woche irgendeinen neuen Highlight bieten muss, um euch irgendwie bei der Stange zu halten. Hey, wenn es ich jede Woche bringen müsste, das wäre mir viel zu viel Stress. Ich mag es einfach. Hey, den Herrn suchen, beten, Gottes Wort studieren, einfach Gottes Wort einfach lehren. Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und ich darf zusehen, wie der Heilige Geist durch sein Wort mein Leben verändert und eure Leben verändert, so wie er es verheißen hat. Und daran hat es mich erinnert, als ich hier über Johannes den Täufer gelesen habe. Er hat einfach gepredigt. Es klingt so einfach. Für manche vielleicht sogar langweilig. Aber da ist die lebensverändernde Kraft in Gottes Wort. Nicht in all diesen fluffy Zeug, was Leute noch drumherum bauen und Show und Unterhaltung in diesen Dingen. Es klingt abgefahren, klingt manchen vielleicht sogar wie eine Torheit, wie der Paulus auch schreibt, gell, im Konkreten über das Wort des Evangeliums. Er schreibt den Korinthern, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und wir vertrauen auf die Kraft von Gottes Wort in unserem Leben. Lebensverändernde Kraft. Johannes predigte einfach in der Wüste und tausende Menschen kamen zu ihm von überall her. Jerusalem und Judäa, die ganze Umgegend haben wir gelesen. Und die Menschen bekannten ihre Sünden. Total krass, stellt euch das mal vor. Leute, die dazu in den Jordan kommen und sagen, ich habe gelogen, ich habe betrogen, ich habe Unzucht getrieben, ich habe gestohlen. Und sie ließen sich von ihm taufen im Jordan als äußeres Zeichen für ihre Buße. Was für ein Anblick das gewesen sein muss. Das war eine Erweckung. Und was war seine Botschaft? Was war Gottes Wort an sein Volk nach 400 Jahren Funkstille? Haben wir im Vers 2. Das Wort war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und das Reich der Himmel ist dasselbe wie das Reich Gottes bei den anderen Evangelisten. Matthäus schreibt vor allem an Juden und ihr wisst, für Juden ist es nicht koscher, das Wort Gott in den Mund zu nehmen oder zu schreiben. Wenn die Juden heute noch Gott schreiben, dann machen sie ein G, ein Strich und ein T oder zwei T dahinter. Und Matthäus kommt ihnen entgegen. Er nimmt Rücksicht auf ihre Empfindungen. Also sagt, es ist das Reich der Himmel. Es ist dasselbe wie das Reich Gottes, ohne seinen Namen in den Mund zu nehmen. Aber was war seine Botschaft? Die erste Botschaft war, tut Buße. Heißt, denkt um, kehrt um. Nicht unbedingt ein sucherfreundlicher Ansatz wieder, gell? Und er hat den Leuten nicht nach den Ohren geredet, werden wir nächste Woche sehen. Er war sogar ziemlich krass. Zu den religiösen Leitern gesagt, ihr Schlangenkinder, ihr Teufelskinder. Hat nicht den Leuten nach den Ohren geredet. Hey, ich bin okay, du bist okay. Bleib so, wie du bist. Nee, er hat gesagt, ihr seid nicht okay. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst euch ändern. Und Gott will nicht, dass wir dieselben bleiben. Er hat uns viel zu lieb dafür. Und unser Ziel als Gemeinde ist es nicht, irgendwie Unterhaltungsprogramme zu bieten für Menschen, die sich nicht ändern wollen. Nee, der Grund, warum wir hier sind, ist, wir brauchen Veränderung. Ich brauche Veränderung. Wir sind auf diesem Weg, auf diesem Heiligungsprozess, Jesus ähnlich zu werden. Und das ist unser Ziel. Also, ihr müsst euch ändern und ich muss mich ändern. Wir alle sind in diesem Prozess. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt uns der Herr, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Also er möchte, dass wir zulassen, dass er uns verändert. Vielleicht sollte man so am besten sagen, weil selber aus uns selbst können wir uns ja gar nicht wirklich viel verändern. Aber er kann, wenn wir offen dafür sind, wenn wir es zulassen. Es ist Gottes Wille, dass wir heilig werden, dass wir Jesus ähnlich werden. Und ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt drin in dem Wort. Gott liebt uns, er will unser Bestes. Und deswegen Buße, umkehren, umdenken, das ist wichtig für uns. Und das war die Botschaft von Johannes dem Täufer. War auch die erste Botschaft von Jesus. Er hat zuerst gepredigt, tut Buße. Die Botschaft der 12 Jünger, als Jesus sie ausgesandt hat. Markus 6, Vers 12, sie zogen aus und predigten, dass sie Buße tun sollten. War Jesu Anweisung nach seiner Auferstehung. Lukas 24, Vers 46, könnt ihr das nachlesen. Es war das erste Wort der ersten Predigt von dem Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 2. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. War das erste Wort der ersten Predigt von Paulus. In der Apostelgeschichte 26 lesen wir davon. Da berichtet er, sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Also wir sehen schon, Buße ist nicht nur irgendwas Theoretisches. Ist nicht, dass ich mich schlecht fühle oder schuldig fühle oder dass ich meine Schuld bekenne nur oder dass ich sage, oh Mann, das tut mir leid, dass ich das getan habe oder zumindest, dass die anderen mich erwischt haben dabei, das tut mir echt leid. Irgendwie so auf der Gefühlsebene allein. Eine Buße ist was Aktives, es ist ein Abwenden, ein Umkehren von Sünde und ein Hinwenden zu Jesus und zu seinem heilen Weg. Hinwenden dem Wort Gottes. Gehorsam zu sein, so wie Jesus gesagt hat, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also ich ändere meine Meinung über mich, die Selbstgerechtigkeit. Ja, Herr, es stimmt, ich bin nicht gut. Ich bin böse, ich bin schuldig vor dir. Das, was ich da gedacht habe oder getan habe, das ist falsch. Das passt nicht zu dir, das muss raus aus meinem Leben. Und ich ändere auch meine Meinung über dich. Jesus, du bist Gott, du bist der Retter, du bist der Erlöser, ich glaube an dich, ich brauche dich und ich wende mich ab von meinem alten Leben zu dir hin. Ich vertraue dir, ich will dir folgen, das tun, was du sagst, du bist der Herr, du bist der König. Und das Wort Buße hat irgendwie so einen schlechten Ruf, vielleicht so einen negativen Beigeschmack, oder? Was ist so euer erster Gedanke, wenn ihr das Wort Buße hört? Sagt er, ja, Buße, cool. Nicht unbedingt, ne? Aber die Wahrheit ist, Buße hat was unheimlich Befreiendes, was Heilendes, ist was Schönes. Wir erfahren das in unserer Männergruppe, wo wir anfangen, offen und ehrlich miteinander als Brüder zu leben. Und die Bibel ermutigt uns dazu, dass wir nicht mit unseren heiligen Masken rumlaufen, als pseudo-heilige Heuchler wie die Pharisäer. Jakobus schreibt uns in Jakobus 5, Vers 16, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander die Sünden. Vor allem, wenn ihr gegeneinander gesündigt habt, bekennt euch das. Bittet um Verzeihung. Heißt nicht, dass ihr jedem alles erzählen müsst. Heißt nicht, dass ihr jedes Detail grafisch erzählen müsst. Aber wenn ich gegen dich gesündigt habe, darf ich sagen, hey, vergib mir, das war Sünde, das war falsch. Oder vielleicht auch einfach zu einem Bruder oder zu einer Schwester deines Vertrauens zu gehen und zu sagen, hey, so sieht es wirklich aus bei mir. Bete für mich, halt mich verantwortlich, ermutige mich. Wir brauchen einander. Wir sind gemeinsam unterwegs als Leib Christi. 1. Johannes Kapitel 1, da schreibt uns der Apostel Johannes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Das wissen wir, oder? Betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also bekennen, übereinstimmen. Ja, Gott, so sieht's aus und das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben. Das ist eine wichtige Sache, ist eine wichtig für uns, um frei zu werden von der Macht der Sünde über unser Leben. Solange wir versuchen, unseren Mist zuzudecken und zu verleugnen, dann hat es Macht über uns. Und so, wenn wir diese gefegten, oberflächlichen Beziehungen haben, wo jeder dem anderen was vormacht und dann haben wir so eine oberflächliche Gemeinschaft miteinander. Aber wenn wir unsere heiligen Masken ablegen und zugeben, wie es wirklich in uns aussieht und wirklich mit uns ist. Johannes sagt uns, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Echte Gemeinschaft. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wir werden verändert, wir erfahren Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ja, erstmal fällt uns das schwer, auch mir, ist immer eine Überwindung, ehrlich zu sein, dass man nicht so heilig ist, wie manche denken. Es kränkt unser Ego, es killt unseren Stolz, aber es ist so heil, es ist so befreiend, es ist so schön, wenn wir ehrlich und authentisch miteinander leben können und miteinander wachsen können und auch zusammen wachsen können. Ich möchte euch ermutigen dazu, zu ehrlichen Zweierschaften oder Dreierschaften. So ein Lebensstil der Buße, der Umkehr ist wesentlich für ein siegreiches Leben, für uns als Christen. Was auch wichtig ist in dem Kontext, Johannes hat nicht einfach nur gepredigt, ihr Sünder, tut Buße, sondern er hat ihnen auch das Warum gegeben. Und das ist immer wesentlich für uns. Warum? Warum soll ich? Warum soll ich Buße tun? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Der König kommt. Wo immer der König regiert, da ist sein Reich. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast und er da regieren darf in deinem Leben, dann bist du Teil von seinem Reich. Tut Buße. Warum? Der König kommt. Was für eine wunderbare Nachricht. Was für einen wunderbaren König wir haben. Und er will bei dir und bei mir landen. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist unser Schöpfer. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist die Herrlichkeit in Person. Er ist absolut bewundernswert. Er ist absolute Schönheit und Reinheit. Gott ist Licht, sagt die Bibel. Er ist die Liebe in Person. Er ist allmächtig. Er ist einzigartig. Eben Gott. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er ist unvergleichlich groß, er ist unvergleichlich weise, der wunderbare Ratgeber. Er ist gerecht, er ist unglaublich freigebig und geduldig mit uns und gütig. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und keiner liebt dich mehr als er. Keiner meint es besser mit dir als er. Das hat er dir am Kreuz bewiesen. Wer ist sonst je so weit gegangen, um dich zu lieben oder bei dir zu sein? Er hat den Weg zu dir gebahnt, eigentlich zuallererst. Er hat einen Weg geschaffen zu ihm. Er hat den ersten Schritt getan, er hat die Initiative ergriffen und es hat ihm alles gekostet. Und das ist unglaublich eigentlich. Und dieser Gott will bei dir landen. Er bei dir. Hast du schon mal überlegt, wie unpassend das ist? Wie total abgefahren das ist? Er ist der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin's nicht. Alles, was er ist oder das meiste, was er ist, bin ich nicht. Oder nur nicht in dem Maß, wie ich sein sollte. Aber dennoch will er dich und mich. Was für eine Ehre, was für ein Segen. Und er ist schon gekommen, wir schauen ja zurück. Und er ist da. Und er möchte Gemeinschaft mit dir. Er hat einen Weg für dich ganz persönlich in die Gemeinschaft mit sich. Also unsere Buße ist zuallererst eine Reaktion auf ihn, wer er ist, was er für uns getan hat. Wenn ihr Frauen jetzt, wenn der schönste, liebste, reichste Mann der Welt dir einen Antrag machen würde, oder Männer, wenn die schönste, liebste Miss World dir einen Antrag machen würde, wäre es nicht schwer, alle anderen zu verlassen, um sie zu heiraten, oder? Der Beste, die Beste. Wie viel mehr Gott? Gott ist der aller Beste. Jesus hat gesagt, er ist wie ein Schatz im Acker. Und er ist es wert, alles zu verkaufen, alles zu geben, um diesen Schatz zu erlangen. Und das ist der erste Grund. Deswegen wenden wir uns von unserem Misthaufen ab und ihm zu. Das ist Buße. Was schön ist eigentlich, oder? Ich wende mich von dem Schrott ab und ich wende mich zu dem herrlichen König. Kehrt um, tut Buße, denn der König will bei dir landen. Er will dich adoptieren, er will sein Leben mit dir teilen. Sogar Cinderella war schlau genug, um zu erkennen, dass das eine unschlagbare Einladung ist. Wenn der Prinz dir einen Antrag macht. Und dafür sind wir geschaffen. Und das gilt für jeden von uns. Er will mehr und immer mehr bei dir landen. Eine immer tiefere Beziehung, eine größere Ähnlichkeit, eine größere Herrlichkeit. Und wir lesen hier, Johannes war die Erfüllung der Prophetie aus Jesaja 40. Vers 3 haben wir das gelesen. Denn dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Übrigens, in Jesaja steht da in euren Bibel Herr in Großbuchstaben, das heißt im Hebräischen Yahweh. J-H-W-H, der Bundesname Gottes. Und hier in dem Vers ist ganz klar, dass es über Jesus spricht. Also das ist eine von den Stellen, wo der Heilige Geist uns ganz klar sagt, wer Jesus ist. Nämlich Gott, der Sohn. Lukas in der Parallelstelle zitiert noch ein bisschen weiter. Da sagt er, jedes Tal wird ausgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden. Ein vertrautes Bild, das die Propheten da verwendet haben. wenn ein König damals in der Kultur eine Stadt besucht hat oder seine Untertanen besucht hat, dann haben die ihm die Straßen gebaut oder die Wege, so weit wie es möglich geht, geebnet. Die hatten nicht so schöne asphaltierte Straßen wie wir, sondern war sehr rustikal. Also wenn es geheißen hat, der König kommt, dann sind die Leute rausgegangen und haben versucht, die Schlaglöcher aufzufüllen und diese Buggeln, die da drinnen waren, in den Feldwegen eigentlich einzuebnen, damit der König eine möglichst angenehme Fahrt haben kann in seiner Kutsche. Davon spricht er hier. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Wie geht das? Wie kann ein Mensch einen Weg für Jesus bahnen in seinem Herzen und in seinem Leben? Mein Gott hat ja den ersten Schritt auf uns schon getan. Das ist das Wesentlichste. Dafür müssen wir uns erstmal öffnen. Aber was können wir von unserer Seite tun? Wie kann jemand sein Herz für das Wirken Gottes bereiten? Johannes hat es uns gesagt, oder? Wir können es tun, indem wir Buße tun, umdenken, umkehren. Um bei diesem Bild von dem Straßenbau zu bleiben. Erstens wird es praktisch bedeuten, wahrscheinlich Dinge auszuräumen aus meinem Herzen oder aus meinem Leben, Dinge, die nicht dahin gehören, Hindernisse, die auf dem Weg rumliegen, dort auf der Straße, vielleicht Äste oder Felsbrocken oder was immer, tote Tiere, die überfahren wurden. Was sind solche Dinge in unserem Herzen? Was muss raus? Ja, falsche Einstellungen, sündige Herzenshaltungen, Stolz, Eigenwillen, Dinge wie Neid, Eifersucht, Habsucht, Materialismus, Unversöhnlichkeit, faule Kompromisse aus unserem Leben, verschiedensten Sünden, von sexuellen Sünden bis Selbstsucht und Lieblosigkeit. Ich meine, ihr kennt die Listen in der Bibel. Ihr wisst, wo der Heilige Geist in eurem Leben den Finger drauflegt und sagt, das will ich ändern bei dir. Vielleicht ist es auch nur unnötiger Schrott oder Ballast, den wir so mit uns schleifen, mit dem wir unser Herz überladen. Vielleicht Zeug, was in sich nicht unbedingt unmoralisch oder schlecht ist, aber vielleicht zu viel da ist. Jesus spricht im Gleichnis vom Seemann ja von diesen Dingen, die das Leben überwuchern können. Das Unkraut, das Herz überwuchert. Vielleicht sind es Dinge wie Fernsehen oder Facebook oder Internet oder Videospiele oder Bundesliga. Vielleicht ein paar von diesen Dingen zurückschrauben, um mehr Zeit für Jesus, mehr Raum für ihn zu haben. Also zum Beispiel, wenn du 2 Stunden jeden Abend fernsiehst und damit liegst du unterm Durchschnitt in Deutschland, wenn du das hochrechnest, sind das 14 Stunden in der Woche. Hey, da kannst du jede Woche einen ganzen Tag mit Jesus verbringen. Überleg dir das mal. Oder mit den Geschwistern verbringen. Also gerade in dieser Adventszeit könnten wir uns fragen, wovon könntest du fasten, um dein Herz frei zu kriegen, um deinen Kopf frei zu kriegen für Gott? Gibt es was in deinem Leben einen zu großen Raum einnimmt? Was dich ablenkt vom Wesentlichen? Dann red mit ihm drüber. Und dann in diesem Bild das zweite. Das eine ist ausräumen, Hindernisse aus der Straße wegräumen. Und das zweite ist die Löcher füllen, die Schlaglöcher, die da sind. Gibt es was, womit du dein Leben oder dein Herz mehr füllen solltest, als du es bisher getan hast? Vielleicht Zeit mit Gott, stille Zeit, Zeit im Gebet, Zeit in Gottes Wort, Glaubensschritte, Evangelisation, Lobpreis. Wirklich echte Gemeinschaft, ehrliche Gemeinschaft mit Geschwistern. Vielleicht Verantwortlichkeit, Rechenschaft, mit einem Bruder oder einer Schwester oder irgendwelche Dienste oder Glaubensschritte, die du gehen sollst. Frag den Herrn. Ich habe den Männern auf unserer Männerfreizeit so einen Bogen, den ich irgendwo vom Internet runtergeladen habe, so einen Bogen zur Selbstreflexion gegeben. Da werden so verschiedene Lebensbereiche abgeklopft. Das ist sicher keine vollständige Liste, da gibt es noch mehr. Wer den noch nicht bekommen hat, ich habe euch hinten welche hingelegt. Nehmt doch einen mit. Nur für euch persönlich. Als Anstoß. Reflektiert mal. Wie weit ist bei jedem von uns, gibt es noch viele Dinge, die sich ändern müssen. Aber wir müssen nicht alles auf einmal in Angriff nehmen. Und frag den Herrn, was ist die eine Sache, wo du jetzt gerade den Finger drauf legst. Ihr wisst das eh schon wahrscheinlich, ne? Der Heilige Geist wirkt ja so in unserem Leben, dass er sich eins nach dem anderen vornimmt. Wo legt er gerade seinen Finger drauf in deinem Leben? Was sind die ein oder zwei Dinge, die jetzt gerade dran sind? Und dann, wenn dir das klar ist, möchte ich dich ermutigen, such dir ein, zwei, drei Brüder, Schwestern, denen du vertraust und red mit ihnen drüber. Teil es mit ihnen, tausch es aus. Sag, hey, das ist gerade die Baustelle in meinem Leben. Willst du für mich beten? Und tragt einander, ermutigt einander. Da passiert Wachstum, da werden wir Jesus ähnlich. Jakobus hat darüber gesprochen, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und da wird es konkret, da wird es lebensverändert in unserem Leben, wenn wir echte Sache machen, wenn wir es umsetzen. Und in Gemeinschaft ist das viel einfacher als allein als Einzelkämpfer. Allein funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Also nehmt das mit als kleine Hausaufgabe und Ermutigung in diese kommende Woche. Lass uns beten. Lieber Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Das ist unglaublicher Reichtum. Und Vater, danke, dass du Jesus für uns gegeben hast. Dass du den Weg zum Vater schon bereitet hast. Und Herr, dass das auch der Weg ist für unsere Heiligung, Jesus ähnlich zu werden. Das Kreuz für unser eigenes Leben, Herr, und die Auferstehung von Jesus angewendet in unserem Leben. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben in dir. Und Herr, du sagst im Epheserbrief, dass du in uns am Wirken bist mit derselben Macht, mit der du Jesus von den Toten auferweckt hast. Und Vater, das wollen wir erfahren. Wir brauchen Veränderung. Ich brauche Veränderung. Und dafür möchte ich dich bitten, gerade in dieser Adventszeit, dass du uns Gnade schenkst. Und Vater, mach uns frei von unserem Stolz und unseren Ängsten, unserer Menschenfurcht, Herr. Ich bitte dich, bau uns zu einer Familie, zu Brüdern und Schwestern, die miteinander gehen. Herr, dass wir eine echte, lebensverändernde Gemeinschaft erfahren dürfen hier. Und Herr, all das zu deiner Ehre, nicht als Selbstzweck, sondern damit du geehrt wirst in dieser Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Damit noch mehr Menschen dich erkennen und sagen, wow, da ist was, was ich nicht habe. Und Herr, dass wir noch mehr Menschen mitkommen, mitnehmen können, um dich anzubeten. Um dich zu genießen und dich zu lieben, alle Ewigkeit. Wir beten für unsere Lieben, die dich noch nicht kennen. Öffne ihnen die Augen und die Herzen in dieser Vorweihnachtszeit. Und Vater, schenk uns Gelegenheiten, deine gute Nachricht weiterzugeben. Und füll uns dazu, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du so ganz persönlich wirkst mit uns. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen ganz konkret sprichst. Danke für deine sanfte, liebevolle Art und Weise, dass du uns nicht verdammst, aber dass du uns überführst. Und wir wollen beten, wie David gebetet hat, erforsche mein Herz, oh Gott, und sieh, ob irgendein gottloser Weg in mir ist. Ja, so dass wir es dir bringen können und dich reinlassen können in diese Situation. Dass wir Heilung und Veränderung erfahren durch die Kraft deines Geistes.